Komm, stehst du hier und singest.
Kommen sie von nah und fern, sie wollen halt alle, nee, die lecker, sie mag, wollen, haben halt Öltje gern. Wie geht denn das dazwischen, vor die Zeile? Na egal.
Sie wollen nur den Rüdi, sie haben ihn furchtbar gern.
Ja, es stimmt sowas, ja.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, steht er, er steht, es steht. Er ist der Many-Faced Actor, er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Hochleistungsneurodermitiker, der Carsharing-Konnoisseur und Heizkatzen-Konnoisseur, Deutschlands interessantester Musikkritiker, der Porn-Free-Pescetarier und der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert wir von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting sind.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Rüdiger, wie fühlst du dich so im Stehen, im Stande? Fühlst du dich im Stande? Fühlst du dich imstande, diese Sendung zu moderieren?
Du hast eine ganz andere Haltung. Ich habe eine ganz andere Energie. Ich fühle mich auch, als hätte ich gleich einen Stand-up-Auftritt.
Stimmt.
Es ist ganz gut. Mir gefällt's.
Möchtest du vielleicht das Publikum jetzt mit einbinden? So ein bisschen so, woher kommst du?
Hey, wo kommst du her? Hey, du da hier vor deinem iPhone.
Ja, genau.
Was machst du beruflich? Seid ihr ein Paar? Er nickt, sie nicht.
Ja, okay, ich merke.
Classic Stand-Up-Comedian-Opening.
Ja. Yes. Ich merke, man muss sich stehen lassen. Der Junge muss an die stehende Luft.
Du, Hochleistungsneurodermitiker, ist das neu?
Ja.
Ja.
Ja, ich habe es ein bisschen überarbeitet und umgestellt.
Ja, ich kann mich besonders effizient kratzen.
Ja. Ich habe nämlich neulich alte Folgen mal so angehört, also nicht ganz angehört, sondern so Probe gehört. Eigentlich nur die Anfänge.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, wie lange wir teilweise schon diese Rüdiger-Rudolf-Beschreibungen haben, was das für Traditionsware ist.
Ja, das geht mir langsam in Fleisch und Blut über, sag ich mal.
Mhm.
Ja.
Hätte ich jetzt immer abfragen können, auswendig, ne? Ob das.
Ja. Ich war ja mal neulich beim lieben Alex Stegisch zu Gast. Die haben mich dann auch so begrüßt, die haben das übernommen. Also habe ich mich auch ganz besonders gefühlt.
Ja, spielfrei, der Fußball-Podcast aus Österreich.
Aus Graz.
Können wir nur wärmstens ans Herz legen.
Ja.
Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke für alle Spenden und an alle, die sich spendierfreudig gezeigt haben. Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Und auch ihr könnt den Brennerpass unterstützen per PayPal. Da ist die E-Mail-Adresse bernie.meyer@gmail.com oder ihr schreibt mir unter selbiger E-Mail-Adresse und ich helfe euch weiter. Unser Thema heute ist ein langmonatiges, vielleicht sogar jähriges Steckenpferd von Rüdiger Rudolf. Er wollte es unbedingt in der Sendung haben. Ich habe immer ein bisschen gebremst, aber mittlerweile hat er mich soweit.
Du.
Er hat mich gegaslightet in das Thema Mobilität.
Du, pass mal auf. Dazu gibt's mehrere Sachen zu sagen. Als das Thema Mobilität, als ich das zum ersten Mal in unserem Slack vorgeschlagen habe, da war dein erster Satz zu dem Thema, das habe ich heute Morgen entdeckt, weil ich nochmal was nachgeguckt habe, dein erster Satz zu dem Thema war, Rüdiger, also das hast du nicht geschrieben, aber das habe ich so rausgehört.
Hast du gehört,
so war deine Haltung. Rüdiger war deine Haltung. Mobilität ist ein fantastisches Thema.
Ja.
Das war dein erster Satz zu dem Thema. Erst später hast du geschrieben, Rüdiger, im Moment gerade finde ich Mobilität ein bisschen lame, hast du geschrieben. Und dann habe ich einen kurzen was ist das, Pep-Talk? Nee, ich habe mal kurz, dann habe ich kurz gesagt, warum ich Mobilität gut finde.
Ich glaube, ich fand es immer ganz gut als Thema, aber als Titel. Ich glaube, da hat es gelaggt.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Bernie, deshalb wollte ich, wie wollen wir denn die Sendung nennen? Mobilität ist vielleicht ein bisschen trocken.
Wenn du einen besseren Vorschlag hast, gerne. Ansonsten hatte ich mich jetzt damit abgefunden.
Ach so, wir hatten mal irgendwann mal E-Bike My Ass. Wenn du dich erinnern magst.
Ja gut, aber das geht so in Rasenfunk-Territorium. Wir haben einfach das Feld der Wortwitze dem Rasenfunk überlassen.
Ach so, ja stimmt.
Ja.
Davon haben wir jetzt losgesagt. Das ist die neue Nüchternheit im Titel des Brennerpasses. Wir nennen es einfach Mobilität.
Genau.
Ja, gut.
Unser Gast heute ist, ich muss es ein bisschen vorwegnehmen, eine der Top 100 Frauen 2020 im Fokus. Ich weiß nicht, ob das eine Einschränkung ist. Sie ist vor allem eine Remarkable Woman in Transport 2020.
Ja.
Es handelt sich um die Bloggerin und Mobilitätscoach, Beraterin, wie nennt man das?
Ja, sie ist
Katja Diehl.
Ja, sie ist berät auch Unternehmen im Bereich Mobilität, neues Arbeiten und Diversität.
Ja, dann stimmt's ja.
Dann stimmt's, ne?
Ja. Ja.
Nee, auch, dass sie Unternehmen berät. Aber ja, genau.
Ja, ja, genau.
Ja, also, natürlich stimmt das.
Ja. Ja, da freuen wir uns drauf.
Da freuen wir uns drauf.
Das ist, wie gesagt, das ist deine große Sendung, dein Gast, Rüdiger. Ich freue mich sehr darauf, dir das Feld da ein bisschen überlassen zu können.
Ja.
Nachdem du ja bei Ann-Kathrin Hipp neulich bei den wunderbaren Interviews nicht beiwohnen konntest,
ja.
Was schade war. Toller Gast, oder?
Ja, war ein super Gast. War sehr schön, das zu hören.
Ich habe Fake-Hörer-Post, aber vielleicht hast du auch welche.
Nee, meine Fake-Hörer haben sich diese Woche sehr still verhalten.
Okay.
Entschuldige, oder?
Nein.
Oder warte mal, mein Handy hat gerade
Ja, ich hab was, aber du kannst gerne mal gucken.
Ja, ich gucke mal nach. Oh ja, warte mal, hier schreibt Nadine Beifang. Jungs, ich habe gehört, Bernie hat doch ein iPhone. Benutzt er Clubhouse?
Ja, lustig. Das hatte ich auch auf meiner Liste als Gesprächsthema.
Ja.
Nein, ich benutze es nicht.
Ja, benutzen ist auch. Ja. Was ist benutzen das richtige Wort in dem Zusammenhang?
Ja, nutzen. Ich weiß nicht, Clubhouse, ja, ich meine, da sind sicher schon viele, viele bessere Witze und Assoziationen drüber ins Netz gesetzt worden. Aber dieser elitäre diese elitäre Anrüchigkeit des Namens schon allein.
Anrüchigkeit, ja. I like that.
Da kriegt man mich nicht mit. Ja. Außerdem habe ich auch keinen Invite bekommen. Und da wir in der Beta-Phase sind und es eh nur über Invite geht, hätte ich gar keine Gelegenheit gehabt, das zu testen. Und jetzt kommst du.
Ja. Du, also ich bin, alles, was du sagst, elitäre Anrüchigkeit, empfinde ich auch. Empfinde ich aber grundsätzlich von allen iPhone-Besitzern.
Ja, war gut.
Ja. Nee, aber das stimmt nicht. Aber ich will mich auch noch nicht zu negativ äußern, weil wer weiß, was da noch auf uns zukommt und wahrscheinlich, vielleicht sitzen wir in 3 Wochen hier, Bernie, und sagen Podcast, das haben wir hinter uns. Der Brennerpass ist jetzt ein Clubhaus.
Das ist immer möglich.
Das ist immer möglich, weil ich erinnere mich, dass du auch letzte Woche gesagt hast, irgendwas in die Richtung, Rüdiger, eigentlich, wenn so ein richtiger Hype kommt, bin ich unter Umständen auch schon mal dabei.
Ja, und vor allem haben wir jetzt festgestellt, dass uns durch unsere Abwesenheit auf Clubhouse schon mal der erste richtige Entgleiser von Bodo Ramelow
entgangen
ist. Ne? Also das bessere PR für das Medium hätte es nicht geben können als vom guten Bodo, ne?
Ach, wie blöd.
Und sein Merkelchen.
Er hat das Medium unterschätzt in der Entschuldigung. So nach dem Motto, also ich hätte es hier nicht sagen dürfen, aber so, wenn das Medium anders wäre, hätte ich es woanders, hätte das auch gesagt.
Das ist ein toller Gedanke, weil es heißt ja im Prinzip einfach nur, ich würde es generell immer sagen.
Ja, genau.
Außer es ist öffentlich.
Ich habe gedacht, hier dürfte man das mal.
Ja.
Das ist wie so auch auf Twitter, wenn so Leute irgendwas völlig überfordert sind, reingeraten.
Da steht dann immer, bin privat hier. Übrigens, bin privat auf Twitter, ja. Mhm. Ich bin zwar Sprecher vom Bundeswirtschaftsministerium oder Chefkolumnist bei der Süddeutschen, aber ich bin privat hier, ja. Und dass ich Ausländer nicht mag, war eine private Äußerung. Da könnt ihr mir gar nichts.
Okay. Ja, naja. Ja.
That escalated quickly.
Ja, aber hast du das mitgekriegt mit dem Tagesspiegel? Diese Kolumne? Den Namen hätte ich mir jetzt aufgeschrieben. Ich glaube, Frau Kailani heißt sie, die so vielen Aktivisten im Internet vorwirft, dass sie ein Geschäftsmodell gemacht hätten aus ihrem Kampf gegen Rassismus. Und die hat auch einen Kommentar dazu geäußert, wo sie gesagt hat, oh Gott, jetzt sind alle über mich hergefallen und oh, man muss so viele Begriffe lernen, ein Token oder jemand ist ein Ally oder nicht oder sowas. Und einfach viele Leute auch sagen, ja, beschäftigt euch, also wenn ihr auf Twitter seid und sowas auf Tagesspiegel so eine Kolumne postet, dann if you can't stand the heat, stay out of the kitchen.
Ja, vor allem, wenn man Journalist ist, soll es ja auch nicht so schwierig sein, sich zu informieren. Ich gerade wenn das halt auch aus Journalistenkreisen kommt oder aus Leuten, die wirklich offiziell schreiben und offiziell verlauten und publizieren, dass die dann sagen, ja, ich weiß auch nicht, ist jetzt so kompliziert mit dem Binnen-I und dem Gender-Sternchen und heißt jetzt Studierende und sonst irgendwie. völlig okay, das kann ich mal im Zoom-Chat sagen zu meinem Kollegen und so, mal, da bin ich neulich durcheinander gekommen, überhaupt kein Problem, aber in dem Moment, wo ich in der Öffentlichkeit publiziere, da müsste ich es können, ich kann ja auch nicht sagen, ja, ich weiß nicht, das mit dem scharfen S bei das, das ist, verwirrt mich immer noch irgendwie und ja. Eigentlich nervt, ich schreibe es einfach so, wie ich will.
Genau.
Ja.
Das in der, genau, als meine Kinder, beide hatten das, irgendwann in so der Phase, als sie klein waren, des Sprechenlernens. Elvis, ein junger Mann hat immer was hochgehalten aus Lego und hat gesagt, guck mal, mein Gebautenes. Das mochten wir sehr gerne. Aber irgendwann haben wir immer gesagt, Junge, das heißt nicht Gebautenes, sondern Gebautes. Ich kann aber auch Gebautenes sagen.
Ja, bei uns wird die Oma Petra immer Oma Petra genannt.
Auch schön.
Und da hilft mein Einspruch, dass da ein R zu viel ist, half da gar nichts.
Nein.
Das war einfach Petra.
Ja. Ja,
heißt Petra. Okay, ich habe auch noch Fake-Hörerpost.
Ja.
Und zwar Gogo Hämlinchen.
Ist das ein Twitter-Handle? Oder?
I don't know, man.
Ja, okay.
Ich kann es nur sagen, wie es hier per Post.
Ja, stimmt, ist ja nicht so, als hättest du dir das ausgedacht.
Ja,
ja, natürlich.
Gogo Hämlinchen aus Wuppertal schreibt: Habt ihr eigentlich schon den neuen Arcwave Eon? I see Rüdiger drawing a blank. A total blank.
Du siehst mich ratlos. Warte mal, wie heißt das Ding? Lass mal gucken, ob ich es zusammengereimt kriege.
Arcwave Ion oder Ion.
Hier, Arcwave? Nee, ich bin da. Du erwischt mich auf dem falschen Fuß.
Es handelt sich hierbei um den männlichen Womanizer Pro. Sagt der erste
Ressource. Oh. Genau. Ist das das, was so ein Spiegelredakteur jetzt auch mal auf der Suche nach dem weiblichen Orgasmus ausprobiert hat?
Ja, genau.
Da habe ich beschämt weggeguckt. Habe ich etwas gemacht, was du auf Twitter nie machst. Ich habe weitergescrollt. Sag mal, was. Erzähl mir mal was darüber.
Ich fand's so lustig, weil das ist halt so ein neuer Masturbator Cup, nennt man das, glaube ich, im Fachjargon. Mhm. Sehr teuer, 190 Euro fast.
Masturbator Cup.
Ja, und es hat eine neue Technologie, das ist so eine Mischung mit Luftdruck, Ansaugen und sieht sehr technisch aus, eigentlich sehr elegant, hat so gar nichts Schmuddeliges mehr und soll wohl ziemlich gut sein und macht einen, setzt anders an.
Ah.
Quasi.
Alright.
Um es jetzt mal anatomisch nicht zu vertiefen.
Ja.
Und deshalb soll es eine andere Art von Orgasmus sein für Männer. Und mich interessiert sowas durchaus, erstmal nur theoretisch natürlich. Aber ich bin da sehr aufgeschlossen.
Du meinst also jetzt, wo du pornfree bist?
Nee, auch so, ich interessiere mich schon immer für so Technik in SEX-Toys. Das interessiert mich schon immer ein bisschen.
Du meinst, das Ding hat mehr drauf als das, was man in Automaten an Autobahnraststätten
bekommt? Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mir sogar relativ sicher.
Ja.
Genau. Am Frenulum soll es ansetzen. Ne?
Also siehst du, auch da, Frenulum ist the crutch oder was ist das? Nein.
Du kennst deine eigene Anatomie nicht.
Offensichtlich nicht, nee. Ich.
Okay, das ist ein bisschen schockierend.
Frenulum, okay.
Das würde ich dir als Hausaufgabe Frenulum mitgeben. Ja.
Gut.
Ja, es ist Teil deiner selbst.
Meines Bodies.
Ja, okay. Gut. Aber nicht umsonst bist du der Porn-Free-Pesketarier. Look it up. Und was ich eigentlich erzählen wollte, dass das natürlich dazu führt, dass verschiedene Leute dann sich bemüßigt fühlen, das Ding, weil da gibt es schon einen gewissen Hype drum, das zu testen. Und da entstehen mitunter ganz Texte, die gespickt sind von sagt man nicht mehr.
Oh Gott. Ja.
Also irgendwo in der Schweizer Artikel habe ich gelesen, so das ist eine Formulierung wie so und dann, also mein bestes Stück und so. Also wirklich so ein Sammelsurium der
ja.
Also nicht nur, weil es peinlich ist, sondern einfach nur, weil man es so nicht mehr sagt. Also ein bisschen klemmige Ü40 Herangehensweise an das Thema. Hab mich sehr amüsiert.
Okay.
Ich bleibe schon allein deshalb weiter an dem Thema dran. Okay, ich hoffe, tut es keiner von uns, oder Rüdiger?
Nein.
Also ich nicht?
Nein, mein Frenulum kommt noch ohne aus.
Genau, also insofern Gogo Hämlinchen aus Wuppertal.
Wir melden uns, wenn wir mehr wissen.
Auf jeden Fall, genau. Ansonsten, Rüdiger, hast du die bisschen Inauguration geschaut die Woche?
Ja, ich hab mir das Gedicht angehört.
Ja,
ich hab mir
Amanda Gorman.
Ja, und ich habe natürlich Bernie Sanders in seinem Grumpy Chic, was übrigens, das finde ich einen schönen Ausdruck.
Ja.
Ich habe übrigens, Bernie, dein Namensvetter, Grumpy Chic, finde ich übrigens, das ist das was für uns vielleicht, diese Art, sich anzuziehen?
Ich habe es tatsächlich überlegt, ich sehe auch bei dir, du bist deutlich weniger bunt als sonst.
Ja, ich Also ich habe nur ein Sweatshirt in Faded Pink zu bieten.
Also ich bin die letzten Tage immer fast in komplett beige, so halb beige, halb olivgrün unterwegs gewesen. Also ich muss sagen, ich habe mich auch schon ganz, ganz bisschen grumpy gefühlt und vor allem bin ich hinter gewissen, also gut, hier ist alles weiß, aber hinter gewissen Häuserfassaden war ich unsichtbar plötzlich.
Ja, aha.
Nur noch meinen Kopf gesehen. Ja, weil es auch so viele beige Fassaden hier gibt irgendwie in Berlin.
Ja.
Also dieses grumpy, weiß nicht, aber so dieses unauffällig normcorige, ich glaube, da ist ein Trend gesetzt jetzt. Den gab es eh schon.
Auf jeden Fall.
Der war sublim eh schon da, aber jetzt finde ich, jetzt ist er untermauert.
Wobei ich finde, dass die Vizepräsidentin Kamala, habe ich es richtig ausgesprochen?
Kamala
Harris. Der Mantel war auch fantastisch.
Ja, das hast du getwittert, ne?
Das habe ich getwittert.
Kam bei mir ganz oben auf.
Ja, siehst du. Ja.
Hashtag Hallo Bernie.
Hallo Bernie, ja.
Lustigerweise habe ich habe nur kurz in die Inauguration reingeschaut und da war so ein Korrespondent, ich war auf NTV, da war so ein Korrespondent, der hat erstmal auch gesagt, Kamala Harris, da dachte ich schon, okay, du bist Amerikaner und US-Außenkorrespondent für NTV, spricht den Namen richtig aus. Und dann hat er wirklich so, was Unglaubliches erzählt, ich weiß gar nicht, er hat irgendwie das Ganze verglichen, ich glaube, dass Lady Gaga da gesungen hat, das hat ihn schwer beeindruckt, das hat er mit Woodstock verglichen. Ich finde, das war eine Stimmung und dachte, der Vergleich, pass auf, Lady Gaga hat doch die Nationalhymne gesungen. Und hat er verglichen mit Jimi Hendrix Nationalhymne bei Woodstock. Und dann dachte ich mir, na come on, der hat in einem Anti-Vietnam-Protest seine Gitarre verbrannt und vorher die Nationalhymne ganz schräg drauf gespielt und Lady Gaga hat quasi zum Amtsantritt eines amerikanischen Präsidenten hochoffiziell die Hymne gesungen. Man würde sagen, wenn man es noch sagen würde, würde man sagen, das sind zwei komplett verschiedene Paar Stiefel.
Das finde ich auch.
Der Korrespondent hat mich ein bisschen schockiert. Amanda Gorman, das Gedicht habe ich mir angehört, dann habe ich heute was gelesen, so, ja, auf Deutsch hätte man das nicht bringen können, weil dann wäre das hätte es naiv und das hätte jede Texterwerkstatt hätte einem das nicht durchgehen lassen und sonst irgendwie. Und da muss ich sagen, das ist eine doofe Herangehensweise. Entschuldigung, es ist halt einfach auch die elegantere Sprache. Da kann man halt mehr so sagen, man kann mehr mit Poesie machen als bei uns.
Ich glaube, ich würde auch davon zwei unterschiedlichen Paar Stiefeln, Schuhen reden wollen.
Ich glaube, im Englischen gibt es nicht so viele, sagt man nicht mehr wie bei uns. Deutsch ist überhaupt eine Sprache, die benutzt man nicht mehr.
Ach so.
Nein, das war ein Scherz. Nein. Ja. Oder? War es?
Oder? Was it? Das war jetzt ein Succession, so ein Ronin. Was it? Habe ich das ernst gemacht? Ich weiß es nicht. Den habe ich übrigens gesehen die Woche, aber da kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja, wir sind schon können wir schon zu Kultur reinsliden.
Ich bin immer noch so ein bisschen im zwischen den Jahren Sachen nachholen, die ich nicht gesehen habe. Fargo, zweite Staffel, Bernie.
Ah.
Ja, und da gehört ihm ja quasi die erste Folge als Kleinkriminellen, ich weiß nicht, ob du dich noch ein bisschen erinnert,
in dem Lokal, ne?
Bei Waffle Hut.
Ja.
Eine Schießerei, Messerstecherei, ein Blutbad, wo er im Mittelpunkt steht.
Na, das hatte ich vergessen tatsächlich. Aber jetzt, wo du sagst. Ach Mensch, die gute alte Fargo Staffel 2.
Ja.
Was hast du noch nachgeholt?
Das war der Nachholteil. Ansonsten dachte ich, müssen wir irgendwas Neues gesehen haben und ich bekam auf Amazon Prime angeboten, gerade rausgekommen, Star Trek The Lower Decks.
Oh, die Zeichentrickserie.
Ja, eine Zeichentrick. Thank you, dass du Zeichentrick sagst. Ich weiß immer nicht, ob ich Zeichentrick sagen darf oder ob ich Anime oder was irgendwas. Ich komme immer durcheinander.
Gibt beides.
Hab mir die erste Folge angeguckt. Ich fand's ganz lustig.
Ja, es sieht so ein bisschen aus wie Star Trek auf Futurama, kann es sein?
Ein bisschen, ja.
Ich hab's nicht gesehen.
Ja, stimmt, so sieht es aus. Und ich glaube, es sind ganz witzige Figuren drin. Die sind wie so Jerks im Grunde. Jerks, so schlicht, so ein bisschen Angestellte an Bord dieses Schiffes, irgendwo sehr, sehr, sehr weit unten, machen Ausbildung und versauen ziemlich viel, machen viel kaputt. Und es kommt auch raus, dass eine, die sich so besonders anarchisch benimmt, dass ihre Mutter die Kapitänin dieses Schiffes ist, die dafür immer da ist, den Second Contact mit Planeten zu machen. Und es gibt natürlich auch ein anderes Schiff da draußen, da ist der Papa-Kapitän, der macht den First Contact. Jetzt habe ich viel zu viel schon gespoilt, aber das macht nicht den eigentlichen Witz der Sendung aus. Also da kann man mal reingucken.
Dass du ein Star Trek-Thema anbringst, das verwundert mich. Hab dich nicht so als Trekkie abgespeichert.
Nee,
Nee, aber bist du? Bist du ein Trekkie?
Trekkie auch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr viel mehr Star Trek und vor allen Dingen sehr viel jünger Raumschiff Enterprise geguckt als jemals. Ich habe mir Star Wars erst viel später angefangen. Star Wars wird leider trotz allem, egal wie gut ich The Mandalorian jetzt finde oder hier Clone Wars, wird nie so in diese tiefen Schichten, und ich rede hier als Hochleistungsneurodermitiker, in diese tiefen Hautschichten bei mir eindringen wie Star Trek.
It's always gonna play second fiddle.
Ja. Okay. Ja, so sagt, genau.
Ja, so sagt der Herr Wildmoser. Ja. Neuerdings. Ja. Der hat einen Englischkurs gemacht.
Ach, ja, ja, und?
Ja, wir laden den demnächst mal ein und hören uns die Ergebnisse an.
Okay.
Ja. Okay. Ja, heute ist er nicht hier.
Heute ist er, ist nicht da. Ich bin mir nie ganz sicher, ob er da ist.
Man kann sich auch nie ganz sicher vor ihm sein und mit ihm und bei ihm.
Hast du denn irgendwas geguckt?
WandaVision weiter.
Ja.
Hast du reingeschaut mal?
Nein, habe ich nicht.
Ja. Ich kann es nur empfehlen. Jetzt in der dritten Folge ist mal beim Brady Bunch Parodie angekommen.
Okay.
Und alles in Farbe. Die ersten beiden Sitcoms waren ja 50er Jahre schwarz-weiß, die parodiert wurden oder die quasi mit viel Liebe integriert wurden in die Handlung. Jetzt ist man beim Brady Bunch und jetzt stellt sich auch langsam raus, dass ja, das ist vielleicht ein Mini-Spoiler, aber kein großer, dass das alles nicht so ist, wie es scheint und dass das alles eine Vision von Wanda Maximoff zu sein scheint, um ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Ja, wahrscheinlich auch während Infinity Wars und langsam dringt die Realität, ganz langsam dringt die Realität in ihr Sitcom-Fantasiegebilde ein. Es ist nach wie vor eine sehr toll gespielte und lustige Marvel-Serie, vor allem, weil nicht nur die Kulissen und die Klamotten und die Anmutung der Sitcoms, die da persifliert werden oder deren Tribut gezollt wird, nachempfunden werden, sondern tatsächlich auch die Art von Witzen und worüber man lacht und wie die Lachtracks sind und das Studiopublikum und so, steckt sehr viel Detailarbeit dahinter.
Ja.
Hat mir gut gefallen. Genau. Ansonsten wollte ich nur noch loswerden, dass ich kann nicht mehr Borgen gucken. Ich habe es bis zu zweieinhalb Staffeln habe ich geschafft, aber it's a fucking Shitshow, man. Borgen ist eine der schlimmsten Soaps, echt, das hat...
geworden.
Das hat ein paar
wirklich... Du wärst jetzt einstellt, du warst ganz angetan, ne?
Ja, da habe ich mich blenden lassen da war ich so Confirmation-biased, weil alle gesagt haben, das ist so toll und das ist das bessere West Wing und so. Und dann unser Freund aus, habe ich ja schon mal erzählt, der Bruder von Yara Greyjoy, der Cersei heiraten will oder wird.
Ja, ja, ich erinnere mich, genau.
Vergesst immer den Darstellernamen.
Ja, ich auch.
Der ist toll. Mhm. Der drückt aber so ein bisschen, täuscht so ein bisschen drüber weg, dass es da auch viele nicht so gute Schauspieler gibt.
Mhm.
Und am Anfang habe ich einen dänischen Originalton gehört und dann ist man so auf dieses Dänisch konzentriert, dass man die Schauspielleistungen so ein bisschen vergisst. Aber die sind mitunter nicht gut. Auch das Writing von der Show ist nicht gut. Und überhaupt musste ich jetzt dann tatsächlich aufhören.
Weil du siehst ganz leidend aus.
Ja, also es gab so eine Folge über Prostitution.
Ja.
Pro und Contra, soll man es verbieten, soll man es erlauben, schwedisches Modell etc. Da wurde wirklich jedes Klischee runtergefrühstückt, dass es über Prostitution und das Urteil der Öffentlichkeit und Politik drüber gibt. Also da blieb kein Auge trocken. Gut, da bin ich raus. Ansonsten wollte ich nur noch sagen, ich gucke gerade, bin noch nicht durch, MLK FBI, eine Dokumentation über Martin Luther King und seine, ja, wie ist das FBI so mit ihm Haus gehalten hat, sprich ihn verwanzt hat, abgehört, versucht irgendwie sein Privatleben offen zu legen. MLK hatte ja, also Martin Luther King hatte ja auch Affären. Man versuchte ihn zu diskreditieren.
Ja.
Zum einen, weil man Angst hatte von einer schwarzen Bürgerrechtsbewegung, die militant werden konnte, obwohl sie das ja eben nicht war unter ihm. Aber vor allem auch hatten die Angst um einen Zusammenschluss mit kommunistischen Aktivitäten. Vielleicht war Hoover aber einfach auch nur paranoid oder ein gehässiger Mensch. Das wird da alles näher beleuchtet und es ist sehr akribisch, viel in Schwarz-Weiß gehalten. Es ist, eine amerikanische Journalistin hat genannt, es ist ein sehr rigoroser Dokumentarfilm.
Naja. Und ist das ein Film? Ja, ist ein Film.
Ja. Okay. Kommt demnächst in die Streaming- und Verleih-Dings. Ich habe sowas geguckt, wie man könnte es einen Screener nennen oder gucke ich gerade. Genau. Und cool. Ist zu empfehlen, ist aber sehr trocken, muss man auch sagen. Und was ich erfahren habe, was ich nicht wusste, dass J. Edgar Hoover verdammte 48 Jahre lang Chef des FBI war. Das ist lang.
Wow. Deshalb ist das auch, manchmal ist auch so, wenn so Namen immer wieder auftauchen und man kann die gar nicht so auch verorten an eine Zeit, dann war das jetzt gerade die Lösung dafür, ja.
Der hat angefangen, als Washington noch ein im Sumpf mit ein paar Häusern waren und aufgehört, als Amerika eine Weltmacht war, wenn man so will.
Okay.
Ja. Okay, apropos Weltmacht. Wir kommen zum Thema der Woche, Mobilität. Bevor wir jetzt Katja Diehl in die Sendung holen, Rüdiger, müssen wir beide über Mobilität sprechen.
Ja.
E-Bike My Ass war ja quasi der Arbeitstitel dieser Folge.
Ja.
Und abgesehen davon, dass es dir viel zu kalt war beim E-Bike,
weil du
die Kälte nicht kompensieren konntest mit in die Pedale hauen.
Ja, ja. Was ich natürlich hätte machen können, wenn ich es abgeschaltet hätte, aber das wollte ich dann auch nicht.
Okay. Würdest du sonst E-Bike nutzen im Sommer zum Beispiel, um jetzt zum Beispiel nach Potsdam zu deinem Vater zu fahren?
Nein, aber es ermöglicht mir, meine Frau mitzunehmen zum Beispiel, der, glaube ich, die Strecke sonst zu weit wäre. Aber so können wir zu zweit fahren.
Also sie leiht eins, du fährst mit deinem...
Nee, ich fahre mit meinem normalen und sie würde das nehmen, was wir uns ja mit der Nachbarin teilen.
Ach so, okay. Also ihr
teilt. Also was heißt teilen? Sie stellt es bei uns unter, weil genau, ihre Eltern haben sich beide noch diese E-Bikes gekauft, sind leider körperlich nicht mehr in der Lage, sie zu benutzen. Jetzt sollte eins bei ihr stehen, sie hat keinen Fahrradschuppen, deshalb steht es bei uns im Schuppen. Ich kümmere mich auch um den Akku. Ja, der Akku, auch unserem Fahrradschuppen wird es natürlich im Moment nachts 0 Grad, das vertragen die Akkus nicht so gut. Deshalb lagert der Akku bei uns oben. Ich pflege den Akku, lade ihn auf und staube ihn ab und
du pflegst ihn, als wäre es dein eigener.
Ne? Ich pflege ihn, als wäre es mein Augapfel und genau, deshalb können wir das auch benutzen.
Okay. Und was ist von all den Neuerungen der letzten 5 Jahren im Thema Mobilität, wo siehst du den meisten Nutzen drin?
Also wenn wir jetzt von mir persönlich reden, selbstverständlich im Carsharing.
Ja.
Also wir sharen the shit out of cars hier in allem. Das ist interessant, finde ich, so was da so an unterschiedlichen Modellen schon gegeben hat. Also was wir eigentlich seit Anfang des Carsharings machen, ist das Carsharing zum Beispiel der Deutschen Bundesbahn Flinkster, weil es hier direkt gegenüber ist. Einmal ist es erreichbar, es war einer der ersten. Das ist ein System, wo du einen festen Parkplatz hast. Also du holst ein Auto da ab und musst es auch da wieder abgeben und zahlst für die komplette Zeit dazwischen plus ein bisschen was für Kilometer. Und das ist absolut bezahlbar. Das kostet für einen Ford Fiesta, der übrigens, finde ich, ein ganz gutes Auto ist, da kann man gut mitfahren, kostet der 5 € oder 6 € die Stunde. Und abends ab 20 Uhr, ich glaube bis morgens um 8 oder morgens um 6, 2 € die Stunde oder 1,50, also ist günstig. So. Und dann ist ja im Laufe der Jahre sind diese ganzen anderen Systeme dazugekommen, was jetzt zusammen, früher Car2Go, DriveNow, jetzt Share, glaube ich.
ShareNow.
ShareNow, richtig, ShareNow, genau. Und die ganzen Systeme mit diesem, ich glaube, Float-System, wo du innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, also so ist in Berlin, in anderen Städten ist es anders, also innerhalb eines gewissen Radiuses diese Autos benutzen kannst für die Strecke, die du fährst und kannst ihn dann einfach dort abstellen. So. Es gab auch mal ein System, das fand ich persönlich am besten, ist, dass du Mitglied wirst, das hieß Opli war das letzte, es gibt's auch schon leider nicht mehr. Man hat einige Carsharer schon kommen, gehen und gehen sehen. Da hattest du verschiedene Autos hier in unserem Anwohnerparkbereich. Die hatten 2 Autos und du konntest das abholen. Das war also immer in deiner Nähe, in deinem Anwohnerparkbereich und konntest es dann von deiner Haustür wieder abstellen. So, und hast dafür auch nur für die Zeit bezahlt. Das mochte ich auch ganz gerne, weil ich es wirklich hasse, mit der Familie nach Hause zu kommen nach einem längeren Ausflug und dann das Auto noch irgendwo hinzubringen. Naja, und du?
Also, was hältst du von die Roller, die E-Scooter?
Das sind unterschiedliche Sachen. Du meinst jetzt, also
ich meinte alle Sachen, die so mobilitätsmäßig sich
getan haben. Diese kleinen Roller, diese Tretroller, diese Tret-Elektroroller, finde ich ein Gag. Ich habe es am Anfang mal ausprobiert, irgendwas zwischen unbequem und sehr gefährlich. Das ist eigentlich, finde ich, so ein Touri-Ding geworden. Das ist eigentlich dafür da, dass Touris bierselig, glückselig mal die Friedrichstraße hoch und runter fahren und das Ding danach in den Fluss werfen. Dafür sind die da, glaube ich.
Also ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber Umfragen haben mal ergeben, dass gerade junge Leute das sehr viel zur Fortbewegung benutzen und es eben nicht nur Touris machen, sondern tatsächlich, um zur U-Bahn zu fahren, irgendwie sich bei schlechtem Wetter schneller fortzubewegen. Ich habe es auch schon genutzt, mit großen Einkaufstüten mal von Lidl nach Hause, habe ich schon ein paar Mal gemacht.
Okay.
Ich habe es benutzt, wenn ich zum Beispiel im Tiergarten joggen war und nicht hier erst dahin joggen wollte.
Ja, das verstehe ich.
Weil es sind ja schon 2 Kilometer
oder 3. Und auch Asphalt und das ist nicht schön zu laufen.
Ja, und das Fahrrad aber auch nicht abstellen wollte, weil ich ja nicht weiß, wie ich wieder zurückkomme. Und einfach dann hier im Reichstag abgestellt, den E-Scooter und dann losgejoggt. Also das war eigentlich, also ich habe es schon öfter genutzt, den Sommerfahrrad.
Okay. Ja, ich habe es, ja, Nee, ja. Hm. Ansonsten, was ich mehr mag, sind diese etwas größeren, diese richtigen, ich sag mal, Elektro-Vespas, die du leihen kannst. Hm. Mit denen kann man auch mal sehr günstig halt auch eine längere Strecke fahren.
Wie ist es jetzt gerade mit Corona? Da setzt man sich doch den Helm nicht auf, der da hinten drin ist, oder? Da nimmt man dann seinen eigenen, oder wie ist das?
Das weiß ich nicht, ich hab's länger nicht gemacht, aber ja, wahrscheinlich tut man es schon, ich habe keine Ahnung. Auch da gab es am Anfang zwei große Anbieter, Emmy und Tier hieß, nee, wie hieß die, keine Ahnung, also auch da gibt es nur noch einen. Also da ist, glaube ich, ein ziemlicher Kampf, auch gerade beim Carsharing merkst du wieder. Alle, Volkswagen ist jetzt hier in Berlin neu mit diesen Elektro-Golfs und ich habe das Gefühl, alle fahren diese Elektro-Golfs und ich habe das Gefühl, dass Miles und, aber das ist nur ein Gefühl, Share Now sehr zu kämpfen haben.
Also ich fahre ja eigentlich fast nur wie Share mit dem Elektro, das gefällt mir, das ist ein extremer Fahrkomfort, finde ich. Diese leisen, sanften, gut steuerbaren Autos. Ich habe da sehr viel Spaß. Mein Problem mit allen Carsharing-Anbietern ist tatsächlich, das ist aber auch echt nur so ein Pet-Peeve und Jammern auf hohem Berlin-Mitte-Niveau. Oft ist hier keins vor der Haustür, kein WeShare. Dann muss ich 5 bis 10 Minuten laufen, was an sich okay ist. Aber dann fahre ich nach Pankow zum Girlfriend und da darf ich nicht bis zu ihrer Wohnung, weil da ist, falle ich aus dem Dings raus.
Ja, ja.
Die wohnt gerade so, dass kein Pizza-Service und kein Carsharing irgendwie. Und dann muss ich da halt dann nochmal.
Entschuldigung, bitte, kein Pizza-Service? Nein. Das ist ja furchtbar.
Und dann muss ich halt da, weil sie ganz Lieferant und der ganze Kram.
Ja, ja.
Und dann muss ich tatsächlich, dann musste ich hier schon 10 Minuten ein Auto und dann musste ich da noch eine Viertelstunde laufen.
Ja.
Dann bin ich insgesamt 25 Minuten gefahren und aber noch 25 Minuten gelaufen.
Mhm.
Da wäre es dann fast schon wieder besser, ich würde die Trambahn benutzen, was ich halt jetzt bei während Corona nicht unbedingt so gerne mache, eigentlich nicht mache.
Nee.
Ich bin auch schon mal zu Fuß gegangen.
Du bist einmal zu Fuß von hier bis dahin?
Ja, cool. Ist mir alles zu doof war, ja.
Und Fahrrad?
Fahrrad mache ich sonst, mache ich eigentlich immer, das ist das, was ich hauptsächlich mache, aber ich bei 1 Grad und Wind und Wasser und überfrierende Nässe fahre ich nicht Fahrrad. Das ist mir da ein bisschen zu, da bin ich nicht hart genug im Nehmen, muss ich zugeben.
Okay, okay.
Ja. Und manchmal muss ich auch was transportieren, was im Fahrrad nicht geht.
Ja, okay.
Ja. Gut, aber sonst habe ich, versüßt, beziehungsweise versüßt ist Quatsch, weil ich habe ja gar nichts, ich bin ja gar nicht bitter, sondern ich hätte fast gesagt, mir versüßt dieses Carsharing, dass ich kein Auto mehr habe, aber
total.
Es stört mich ja gar nicht, dass ich kein Auto habe, also muss es nichts versüßen, aber
und hat sich sein
ich habe gar kein Bedürfnis mehr nach einem eigenen Auto.
Interessant. Das hat sich, also das kann ich bei mir auch ganz klar beobachten, dass ich irgendwie, ja, mein Verhältnis zu Autos hat sich sehr geändert. Auch seitdem ich keins mehr habe und auch irgendwie es nicht mehr im Kopf habe, dass ich mir vielleicht irgendwann mal, ich weiß gar nicht, welche Umstände eintreten müssen, als dass ich mir nochmal ein Auto kaufe.
Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja dann doch irgendwie, ich kann ja 100 Mal sagen, Auto ist nur ein Transportmittel und interessiert mich nicht, aber wenn ich dann mal ein Auto habe und ich merke, das hat irgendwas oder das stimmt was nicht, das macht mir wirklich Bauchschmerzen.
Furchtbar.
Ich kann da nachts aufwachen und denken, oh, mein Auto, was ist denn?
Der Auspuff.
Was ist mit der Kupplung und warum macht der Auspuff dieses Geräusch? Oder ich fahre irgendwo hin auf der Autobahn und merke, irgendwas klingt komisch.
Ja, ja.
Und ich kann keine ruhigen Sekunde mehr in diesem Urlaub verbringen, weil ich denke, irgendwas stimmt in diesem Auto nicht, irgendwas stimmt in diesem Auto nicht.
Naja, und ich weiß nicht, ob du sowas auch machst, aber ich habe ja diese furchtbaren alten Autos gehabt. Ich hatte zum Beispiel einen herrlichen VW Jetta, Jetta 2, ja. Der Kenner schnalzt mit der Zunge, wahnsinnig hässlich, aber irgendwie ein sehr gutes Auto. Aber den hatte ich in dieser Zeit, als ich in Thüringen am Theater war. Und ich bin im ersten Jahr, als ich diesen Wagen für 1.000 Euro gekauft habe, ich bin 55.000 Kilometer mit diesem Auto gefahren. Und wenn da was dran war, und sagen wir mal so, ich habe das ganze Geld ist ja schon für diese 55.000 Kilometer draufgegangen. Ich habe nicht viel Geld zum Reparieren gehabt. Ich habe dann auch wirklich Zeit verbracht, wie viele andere damals an dem Theater auch. Wir haben entweder geprobt oder wir waren auf Motor Talk und haben uns angeguckt, wie man da, genau diese Geräusche, was es sein könnte, wo da meistens, wenn Wasser eindringt, wo das meistens herkommt. Und ich bin irgendwann an diesem Auto auch verzweifelt, weil keine Heizung mehr ging. Der war sehr gut ausgestattet, der hatte sogar Sitzheizung. Es war die GL-Ausstattung mit Plüsch und so. Der hatte eine Heckscheibe. Also irgendwann ging weder die normale Heizung.
Wofür steht GL?
GL war die Top-Ausstattung. Ich glaube, im Golf gab es die CL. Es war früher die Ausstattungsvarianten bei VW. Ah. Also es war im Grunde genommen du als alter Ford-Fahrer die GIA-Ausstattung.
Ah,
jetzt. Now we're talking. Bernies Augen leuchten auf. Genau, also genau. Die Top-Ausstattung. Naja, und irgendwann ging keine Heizung mehr. Und da habe ich dann irgendwann in 3 Decken eingehüllt, immer meine winterlichen Fahrten gemacht. Die Heckscheibenheizung ging nicht, die Sitzheizung ging nicht und die normale Heizung auch nicht. Da war nämlich der Wärmetauscher war verkalkt. Das wäre jetzt das Ding auszutauschen, das Ersatzteil wäre nicht das Problem gewesen, aber man muss das komplette Armaturenbrett abnehmen. Und das war dann irgendwann gehörte auch zum Todesstoß des armen Jetters dazu.
Hm. Ja, aber wer den Brennerpass jetzt hört seit ein paar Jahren, Monaten, weiß, dass wir eh ziemlich durch sind mit dem Thema Autos.
Ja.
Mich würden zwei Sachen interessieren. Zum einen, geht es den jungen Leuten genauso?
Ja.
Also den Leute, die jetzt 20 sind oder gerade den Führerschein gemacht haben, ja. Vielleicht fragen wir das Katja mal, was da
unbedingt
da der Trend ist. Und dann frage ich mich, wie stehst du zu dem, du hast dich ja auch, oder wir haben uns auch beschäftigt mit dem Thema autofreies Berlin.
Ja, ja.
Ja.
Du, ja, es gibt eine Initiative, Berlin autofrei.
Genau.
Da geht's, es geht natürlich nicht darum, dass jedes Auto aus der Stadt raus soll, aber doch so einige. Also natürlich das übliche Lieferverkehr, alles, sag ich mal, öffentliche Sachen, Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei, natürlich weiter Autos. Aber naja, also ansonsten glaube ich, soll es schon ziemlich autofrei sein. Ich hatte die auch mal angeschrieben, die sind gerade, ich glaube, die sind sehr beschäftigt, die haben sehr viel Aufmerksamkeit gerade und arbeiten an irgendwelchen Sachen, an Dingen, die in diesem Zusammenhang, also an Gesetzentwürfen, was vorgeschlagen werden soll. Die sind sehr busy gerade, aber vielleicht schaffen wir da nochmal ein Gespräch hier im Brennerpass.
Ich habe ja gelesen, dass, ich habe neulich mal, bin ich eben quasi mit der Freundin da per Leihauto durch die Gegend gefahren, also Richtung Pankow, und habe festgestellt, irgendwie der Verkehr ist immens. Mhm. Und dachte, das liegt sicher nicht nur dran, dass Winter ist, sondern tatsächlich im Gegensatz, das ist nicht so wie bei einem anderen Lockdown irgendwie, wo wirklich signifikant weniger Verkehr war.
Ich glaube, 40% weniger Verkehr war beim ersten Lockdown.
Noch mehr, glaube
ich. Oder mehr?
Ich glaub, also 60.
Oder 60, weniger. Oder es waren 40% sind noch, war es, glaube ich.
Und jetzt sind es irgendwie so 20 weniger.
Ja,
und die Rush-Hour in der Wollangstraße am Freitagnachmittag ist überhaupt nicht zurückgegangen. Und ich finde, da merkt man schon so ein bisschen, dass der Umgang mit dem zweiten Lockdown nicht ganz so eng gesehen wird, weil
es sind viel weniger Leute im Homeoffice, glaube ich.
Ja, und überhaupt, glaube ich, man will sich jetzt auch nicht mehr so einschränken in der Mobilität. Aber vor allem ist mir eingefallen, auf Corona wollte ich gar nicht raus eigentlich, ist mir aufgefallen, dass ich dachte, eigentlich ist es doch, es kann nicht zeitgemäß sein, was da passiert. Vor allem, wenn ich dran denke, wie ich nach Berlin gezogen bin, gerade aus München frisch 2003 und dachte, dieser Horrorverkehr in München, endlich ist es zu Ende, endlich kann ich mit dem Auto mal einfach irgendwo hinfahren, an jedem beliebigen Wochentag,
zu
jeder beliebigen Uhrzeit, wie ich will. Danke, Berlin. Das hat noch 3-4 Jahre gedauert.
Genauso bei mir.
Spätestens 2008 war es vorbei.
Ja, ja,
ja. Also, ja, und genau, das ist nur immer so meine Beobachtung, dass ich denke, und es wird immer noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer, obwohl wir doch alle sagen, ja, komm, wir steigen um und ich brauche das nicht und hier fahre ich Fahrrad und da und so. Und trotzdem wird es immer mehr. Das kann man auch nochmal Katja fragen. Wird es tatsächlich immer mehr oder bilden wir uns das ein?
Ja, das hatten wir ja schon mal verschiedene Themen. Ich erinnere mich, aber das kann ich dir auch, können wir gleich fragen, als dieser SUV-Unfall war hier vor einem Jahr oder länger schon.
Ja, am Geburtstag meines Sohnes.
Ja.
Im September.
Ah, okay. Hm. Naja, ja, genau, dann ist das 1,5 Jahre her. Hm. Oder ja, etwas weniger. Ja. Genau, da haben wir natürlich auch über SUVs geredet und da haben wir noch im Brustton der Überzeugung, haben wir gesagt, ja, SUVs, wer kauft denn noch SUVs? Kurze Zeit später habe ich eine Zulassungsstatistik gesehen, es kaufen immer mehr Leute immer noch SUVs.
Ja, und dann oft halt auch diese hybriden SUVs sind auch so eine Mogelpackung, weil da werden unglaublich unnötige und sündhaft teure und scheiß Autos und unökonomische Autos subventioniert, nur weil sie halt zur Hälfte elektrisch fahren, was aber eh keiner nutzt, weil es dafür zu wenig Elektro-Tankstellen gibt.
Ja.
Habe ich zumindest, so ist mein Eindruck und habe ich auch gelesen. Ich erzähle jetzt noch, bevor die Katja kommt, wollte ich noch sagen, von einem meiner schlimmsten Sachen mit Auto, eigentlich gar nicht schlimmst, aber nur die so nervig waren, wo ich mir gedacht habe, ich will kein Auto mehr.
Ja.
Ich bin mal an die Ostsee gefahren und kurz bevor wir an diesem Ort waren,
hat
das Auto schlapp gemacht und wir hatten mehr oder weniger ein Neugeborenes dabei und standen dann frierend im Januar in einem Feld mit dem Baby im Arm, weil wir konnten nirgendwo stehen, es war mitten auf der, gab es keinen Standstreifen, nix.
Ja.
Und haben darauf gewartet, dass der ADAC kommt und uns hilft. Der ADAC hatte da aber gar keinen direkten Vertragspartner in dem Sinne. Das heißt, dann hat uns jemand von der Feuerwehr da abgeholt und mit so einem Abschleppdings, also mit so einer Anhängerkupplung da rangemacht und uns in den örtlichen an den örtlichen, der war relativ nah am Meer, das war schön, Autowerkstatt geschleppt und da musste ich dann jeden Tag irgendwie anrufen und hoffen, dass sie das Auto wieder hinkriegen.
Und du warst ihnen auf Gedeih und Verderb
bis zu meiner ausgeliefert? Ja, das, genau, das war so ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Erstens schon mal dieses Wart mit dem Baby, das ja. ist ja auch wirklich nicht so ganz ohne, ne?
Ja, ja.
So ein Neugeborenes in der Kälte.
Ja.
Du hast ja jetzt auch da irgendwie keine Arktik-Ausrüstung dabei, weil mit sowas rechnest du ja nicht. Du rechnest ja damit, ja. dass du bei der Haustür einsteigst und dann im Hotel wieder aussteigst und dazwischen nicht ja. zwei Stunden in der Kälte stehst. Ah, dieses Ausgeliefertsein, das ist was, was mir am wenigsten gefallen hat bei Auto.
Das stimmt.
Ja. Keine ja, das Autos, keine Kinder mehr, ist meine Devise.
Ja.
Ja. Also keine neuen. Keine neuen.
Okay.
Okay.
Na gut.
Dann würden wir sagen, laden wir mal Katja ein.
Ja, es ist auch genau halb. Dann.
Gutes Timing, ne?
Gutes Timing. Bis gleich.
Gut. Rüdiger, dein Thema, dein Gast, unser Gast, aber deine Introduktion, ne?
Toll. Bin ich auf Sendung, Bernie?
Ja, du bist auf Sendung.
Ich bin auf Sendung. Toll. Und mit mir auf Sendung, mit uns auf Sendung ist jetzt die Katja Diehl. Katja, genau, wir haben eben schon mal so ein bisschen über Mobilität geredet, aber wie immer im Brennerpass. Wenn Bernie und ich zwar ein Thema interessiert, aber wir eigentlich nicht wirklich so richtig im Großen und Ganzen keine Ahnung haben, laden wir uns eine Expertin ein. Und oft ist es so, dass wir, da schon jemanden ein Auge haben oder ein Buch gelesen haben oder eine Empfehlung haben. In dem Fall haben wir aber, musste ich mich richtig auf die Suche begeben nach einer Expertin, aber ich habe dich quasi sofort gefunden. Du bist, ich war auf deiner Webseite und spätestens als wir einen Termin ausgemacht hatten, und du eine E-Mail geschrieben hast und ich deine Signatur nochmal gelesen habe, wusste ich, du bist die Richtige. Willst du dich vielleicht einmal vorstellen nochmal, es waren viele Sachen hier stehen, was du alles genau machst?
Ich erstmal schönen Dank für die Einladung. Ich muss wahrscheinlich immer so wie viele andere FreiberuflerInnen vor Corona, nach Corona auch unterscheiden. Also auf jeden Fall setze ich mich seit 2 Jahren auf selbstständigen Fuß als SheDrives Mobility, so nenne ich mich im Netz, für kinderfreundliche Städte, ein autobefreites Leben, Flächengerechtigkeit und Ähnliches ein. Also ich bin jemand, der oder die vielmehr Mobilität verändern möchte im Sinne von blinde Flecken ausleuchten, schauen, ob Automobilität nicht längst schon viele Menschen ausgrenzt beziehungsweise viele Kosten auf Kosten anderer erzeugt. Und ja, ich bin eigentlich jemand, der sehr kritisch auf das System Mobilität, was wir aktuell haben, beäugt und auch kritisch darauf schaut, wie im Moment eine relativ große Technikbegeisterung herrscht, indem wir immer über die Zukunft der Mobilität als etwas Technisches mit Volocoptern und ähnlichen Dingen sprechen. Ich sag aber, wir sollten eigentlich in der Gegenwart anfangen. Ich habe hier in Hamburg-Eimsbüttel super beschissen, ne, auf Deutsch gesagt, Gehwege zum Beispiel, wo maximal eine Person laufen kann. Also wir können Physical Distancing hier nur machen, wenn eine Person ausweicht auf die Straße. Diese Gehwege sind kaputt, weil sie von Autos beparkt werden, die mittlerweile viel größer sind, als in den 50er Jahren diese Parkplätze mal gebaut worden sind. Kinder gehen hier im Alter von 3 Jahren, würde ich mal behaupten, mit einem Blick durch die Stadt, wo sie nur Blech sehen, müssen vorsichtig sich bewegen und nicht autark. Und das sind Dinge, die würde ich gern verändern.
Stimmt, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Ich muss kurz nochmal, worauf der Rüdiger raus wollte, ist, glaube ich, dein most impressive Mail-Anhang, wo zum Beispiel steht, FTI-Beirätin der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation, Technologie, Leonore Gewessler, so heißt wahrscheinlich die Bundesministerin für Klimaschutz.
In Österreich.
In Österreich.
Genau, ich räume von außen auf. Also in Deutschland bei Andi Scheuer sitzen kann ich mich nicht sehen. Das ist, glaube ich, jemand, der eher so Menschen wie mich vielleicht nicht so spannend findet. Zumindest, was ich an seiner Verkehrspolitik so ablese. Aber tatsächlich ist Leonore Gewessler jemand, die sehr, wie ich finde, inklusiv denkt, die sehr anders auch denkt. Sie hat einen Beirat ins Leben gerufen letztes Jahr. Ich war sehr stolz, dass sie mich da gesehen hat, weil ich sitze da mit PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, also so Menschen, die mich dann halt auch beeindrucken und denke mir dann so, cool, dass ich mit meiner Arbeit für so eine Frau irgendwie die Richtige bin, sie zu beraten. Und ja, das macht richtig Spaß, weil in Österreich entstehen gerade wieder relativ viele Nachtzugverbindungen. Das haben wir hier in Deutschland ja alles abgebaut. Ich bin damals auch mit dem Nachtzug nach Wien gefahren. Das war fantastisch. Bin um 8:30 in Wien angekommen, morgens ausgeschlafen. Und Ja, das ist so eine Art von Reisen, die ich unglaublich liebe. Ich habe früher auch Ryanair kaputt geflogen. Also mittlerweile.
Du warst es.
Ja, ein bisschen Flugscham habe ich im Nachhinein, auch was meine Person angeht. Ich wusste damals einfach wahrscheinlich zu wenig. Oder habe es auch ignoriert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich aber immer gerne in Nachtzügen unterwegs, weil man ganz anders verreist. Man steigt nicht in eine Kapsel und ist auf einmal da und der Kopf denkt so, wow, was ist passiert? Ich war 8 Stunden unterwegs, jetzt reden die Leute anders, es ist 34 Grad und das kennt man von sich selber, wenn man unterwegs war, vielleicht auch, dass man immer 1-2 Tage braucht, um wirklich anzukommen. Und beim Zug kannst du ja richtig beobachten, da versteht der Kopf, okay, wir sind jetzt unterwegs, jetzt auf einmal wird es gebirgig. Und ich finde, man kommt sehr viel besser an, inmitten einer Stadt auch. Man muss nicht noch in irgendeine S-Bahn für eine Stunde steigen. Und ja, das ist sowas, wo ich total toll finde, was Leonore da macht. Und sie selber ist auch viel mit Zügen und so weiter unterwegs. Hm.
Ich bleib noch einmal kurz an deiner Signatur hängen. Beziehungsweise, nee, nicht an deiner Signatur, sondern jetzt eigentlich, was dein konkreter, also wo in deinen Jobs oder in deinen verschiedenen Tätigkeiten hast du am meisten Einfluss auf kommende Mobilität?
Das ist eine gute Frage, weil ich mich momentan auch sehr viel damit auseinandersetze, dass wir ein LohnarbeiterInnen-System haben. Mit vielen Dingen, die ich so tue, verdiene ich kein Geld. Und ich bin gerade dabei, aufgrund der Pandemie muss ich halt schauen, was ich tue, weil die ganzen Keynotes und so weiter, die ich sonst gehalten habe, worüber ich auch mein Business finanziert habe, sind ja gerade so ein bisschen eingedampft. Und das ist, finde ich, eine spannende Diskussion, die du gerade anschiebst, weil der Wirkungsgrad ist da am höchsten, wo am wenigsten Geld fließt. Also auch für solche Jobs wie bei Leonore kriege ich natürlich eine Aufwandsentschädigung, aber dass man jetzt sagen könnte, ich werde damit reich, ist natürlich nicht der Fall. Genauso habe ich Funktionen, wo ich Studierende berate, die bestimmte Projekte machen, um die Mobilität hier in Hamburg zum Beispiel anders darzustellen. Es gibt hier in Hamburg den ITS-Kongress dieses Jahr, der weltgrößte Transport- und Logistik-Kongress, wo ich auch bestimmte Dinge tue, die nicht bezahlt sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so auch etwas, was ich in der Pandemie sehr viel durchdacht habe. Warum ist das eigentlich so, dass die Jobs, die am meisten gerade wertvoll sind, also die Menschen in der Pflege, die Menschen, die weiterhin Busse und Bahnen bewegen und so weiter, das sind die, die am beschissensten bezahlt sind, während bei Lufthansa Milliarden reingeschoben werden und bei der Autoindustrie auch. Und Lufthansa hat es ja sogar gebracht, dass sie gesagt haben, Kurzarbeitergeld von 15.000 Euro für unsere Piloten, das geht nicht, wir mussten aufstocken, ne? Also ich habe da am meisten Wirksamkeit, wo ich tatsächlich mit Menschen spreche. Und ich glaube, das ist sehr anstrengend, aber es ist auch gleichzeitig sehr befriedigend, weil ich letztes Jahr haben 17 Leute wegen mir ihr Auto abgeschafft, weil sie mich gefragt haben, du behauptest das immer mit deinem Hashtag Autokorrektur, wie geht das denn? Und dann hatten sie tatsächlich Fragen, wo ich gesagt habe, ja, aber da kannst du dir doch ein Auto leihen oder da kannst du doch Taxi fahren oder da kannst du doch einen Freund fragen, ob jemand einen großen Kombi hat, wenn du mal einmal once in a lifetime diesen Schrank transportieren musst. Also ich habe dieses Wort maximal eventuell Bedarfs-Pkw, so kaufen wir nämlich unsere Autos. Wir wollen damit nach Italien und den Ikea-Schrank und Oma auf dem Land besuchen. Und das sind ja Sachen, die sind nicht Alltag, sondern das sind Ausnahmen. Und wir sollten die Autos, wenn wir sie schon kaufen, nicht nach den Ausnahmen kaufen, sondern nach dem Alltagsbedarf. Und dann klein und elektrisch meinetwegen auch. Und das sind Sachen, wo ich merke, wenn ich mit Leuten spreche, wie ich so auf Dinge gucke und welche Ideen ich habe, dann kann ich am meisten bewirken.
Okay. Und wenn wir vom Auto reden, wie ist denn sonst so dein Verhältnis zu Auto? Oder was gibt es denn? Gibt's denn, also ich habe gesehen, du bist in Lingen bist du aufgewachsen. Ich komme aus Siegen. Das sind doch so Städte im Grunde genommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch damals war. Das Leben mit Auto war einfach 1000-mal geiler, weil man am Wochenende mal in Siegen war, nach Gummersbach, nach Köln fahren konnte, von Lingen aus vielleicht nach Osnabrück. Wie war denn dein Schritt so, sagen wir mal, dass du über Mobilität dir wirklich Gedanken gemacht hast, dass man weg muss vom Auto? Was hat es da für dich immer so einen Bruch mit dem Auto gegeben?
Ich glaube, man muss gar nicht so einen Bruch mit dem Auto haben, sondern man muss einen Bruch im eigenen Verhalten haben. Wenn man ehrlich ist, sind wir als Jugendliche, also gerade das, was du ansprichst, natürlich waren das Entfernungen, aber wir sind das mit dem Rad gefahren. Als Erwachsene mache ich das nicht mehr. Warum eigentlich? Ja, weil ich faul und bequem geworden bin. Also ich hatte keinen Bruch mit dem Auto, sondern ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Rauchen. Ich habe damit auch nicht angefangen. Ich mache das natürlich jetzt nicht mehr, aber früher, als ich manchmal ganz doll betrunken war, da habe ich es versucht mit dem Rauchen. Alle haben gelacht und gesagt, das sieht so lächerlich aus. Also man sieht, dass du nicht rauchst. Genauso ist es mit dem Auto. Also natürlich benutze ich Autos. Also ich brauche manchmal, wenn ich zum Beispiel für meine Katze Katzenstreu besorge, dann hole ich mir hier so ein Carsharing-Auto, weil das ist ein ziemlich schwerer Sack. Den kriege ich nicht mit auf dem Fahrrad, aber ich muss mir doch hier in Hamburg kein Auto anschaffen. Okay. Also ich glaube, der Perspektivwechsel, wenn du jetzt auf Lingen den Bezug nimmst, wäre ganz spannend zu sagen, war es geiler mit Auto oder war es ungeil ohne Auto? Weil was ist denn mit Leuten, die zum Beispiel keinen Führerschein machen können? Oder mein Papa, der mit 81 in Lingen mit Parkinson lebt und nur noch Mobilität hat, wenn meine Mutter ihn fährt, der fragt da nicht nach. Der ist fast nur noch zu Hause, weil es natürlich erniedrigend ist, wenn du immer Leute fragen musst, die dich fahren müssen. Und das ist genau der Perspektivwechsel zu dem ich einladen möchte. Das war ja mal besser. Auch in Lingen zum Beispiel gab es viel mehr Busse, die sind immer mal eingespart worden, weil ÖPNV wurde immer als SchülerInnenverkehr gedacht. SchülerInnenverkehr hat Einnahmen gebracht, alles andere wurde zurückgedrängt. Und jetzt gibt es eine Bürgerinitiative, die zusammen mit einem Verkehrsunternehmen in Lingen so Kleinbusse wieder aufleben lässt, dass ältere Menschen auf jeden Fall wieder in die Stadt kommen und solche Dinge. Und ich glaube, dieser Blick auf das Auto als der Retter von allen ist Quatsch, weil wir 8000 Schienenkilometer abgebaut haben, zum Beispiel Regionalbahnen, die wir jetzt sehr gut gebrauchen könnten, weil wir eine Zeit lang einfach ziemlich nachlässig mit der anderen Mobilität umgegangen sind. Und deswegen kümmere ich mich auch null ums Auto, weil das ist eh da und verfügbar. 48 Millionen Stück davon aktuell. 10 Milliarden Euro hat VW gerade Gewinn gemacht letztes Jahr, obwohl sie doch eigentlich in der Krise sind. Und ich glaube, da gucke ich lieber dahin, wo Menschen im Rollstuhl, alte Menschen, Menschen mit Kinderwagen, Kinder und so weiter besser unterwegs sein können.
Hm. Ja. Ein Begriff, den ich jetzt mehrfach in dem Zusammenhang gelesen habe, ist der Mobilitätswandel. Wenn ich in 50 Jahren mal bei Wikipedia nachgucke, das Wort Mobilitätswandel, was wird denn da stehen, was das ist und wann hat der angefangen? Wo sind wir jetzt gerade im Mobilitätswandel und was war er erfolgreich und wozu hat er geführt?
Ich glaube, ich bin jetzt einfach mal optimistisch und behaupte, es kommt auf jeden Fall so. Also, dass ich da eigentlich insgeheim schon mittlerweile wieder ein Fragezeichen habe, das sage ich euch nicht. Also, ich würde sagen, bei Wikipedia findet ihr, 2021 hat Deutschland endlich begriffen, dass es vom Auto abhängig ist. Es wurde ein Methadon-Programm gestartet, es wurden Alternativen geschaffen, es wurde nichts mehr in den privaten Pkw gepumpt. Das sind nämlich aktuell 141 Milliarden Euro im Jahr. Weil man ja beachten muss, wir als Gesellschaft tragen die Autokosten, die Folgekosten sind. Also Klimakosten, Gesundheitskosten, Autobahnbaukosten und so weiter. Das ist alles von der öffentlichen Hand, also von uns getragen. Wir tun immer so, als wenn nur der ÖPNV subventioniert wird. Das stimmt einfach nicht. Also ich würde sagen, Wikipedia, wenn es einen guten Weg nimmt, zeichnet auf, dass durch die Klimakrise und Elon Musk von Tesla die deutsche Autoindustrie so viel Druck bekommen hat, dass sie endlich angefangen hat, sich zu wandeln. Ich habe immer noch Hoffnung, dass es mit der deutschen Autoindustrie passieren kann, habe aber auch immer mehr Fragezeichen, ob sie es wirklich wollen. Und ich glaube, dafür braucht es eine Politik, die Regularien schafft, die einfach hier zum Beispiel in Hamburg-Eimsbüttel sagt, wir geben euch diesen Parkplatz nicht mehr umsonst, ihr müsst dafür bezahlen, weil hier stehen teilweise Bullis zum Beispiel wochenlang rum. Die können auch meinetwegen, wenn man sie dann behalten will, draußen stehen. Die müssen nicht im Wohngebiet stehen. Also ich glaube, es geht darum, die Privilegien des Autos oder der Autofahrenden zu teilen, sie nicht wegzunehmen, sondern alle, die unterwegs sind, haben die gleichen Privilegien, die Autofahrende haben. Und dann werdet ihr jetzt sagen, hä, wie soll das denn gehen? Ja, genau, indem das Auto was abgibt. Platz und Geschwindigkeit und alle Dinge. Ich will nämlich hier in Hamburg so leben wie auf dem Land. Mir sagen immer Leute, ja, zieh doch raus. Will ich nicht. Ich bin Städterin. Ich will hier ein gutes Leben haben. Ich will nicht immer in Urlaub fahren, um eine gute Umgebung zu haben, sondern ich will das hier in meinem Eimsbüttel gestalten.
Das heißt aber, du siehst auch, weil gerade der Name Elon Musk schon gefallen ist, im E-Auto oder sogar im Speziellen im Tesla einen Fortschritt oder einen wichtigen Teil des Wandels oder ist das nur gar kein Mobilitätswandel, sondern ein Antriebswandel oder wie stehst du zum E-Auto oder siehst du das auch eher skeptisch oder positiv?
Ich glaube, da musst du unterscheiden, E-Auto und Elon Musk, ne? Also Elon Musk baut sich ja tatsächlich ein neues Ökosystem. Er hat eine eigene Ladeinfrastruktur geschaffen, als er gemerkt hat, okay, hier kann keiner fahren, ohne dass er laden kann, dann mache ich mir das halt selber. Er schießt Satelliten ins All, um eine gute Internetverbindung zu garantieren. Er macht mit den Autos, die er baut, seit Jahren eine Datensammelmaschine, die halt auch ihn zu anderen Dingen befähigen wird. Ich glaube, für ihn ist das Auto, was er baut, überhaupt unwichtig. Es ist halt sowas wie ein Smartphone. Ja. Und er wird sein Geschäftsmodell meiner Meinung nach auf Dienste gehen. Also so zum Beispiel, wenn jetzt das autonome Fahren irgendwann da ist, wird er sagen, Netflix, hast du Bock auf meine Bildschirme zu kommen? Dann zahl mir bitte 4 Milliarden. Also das ist, glaube ich, eher sein Geschäftsmodell. Er ändert überhaupt nichts am Auto, außer den Antrieb. Er ändert an der Mobilität das Datenbasierte. Und er hat da eine affine Zielgruppe, die diese Daten auch gerne freigeben, die so ähnlich wie bei anderen Diensten überhaupt nicht hinterfragen, ist es gesund, was wir da tun, dass wir ihm so viel Einsicht garantieren. Und ich glaube, er geht da ganz anders und uneitel mit dem Auto rum. Während wir hier in Deutschland immer noch die Blechbieger sind, die es total geil finden, wenn super Spaltmaße sind, wenn es irgendwie, selbst die Elektroautos von uns werden ja noch mit Kühlergrill gebaut. Also es sind so Sachen, wo ich so merke, es geht immer noch um dieses Produkt. Es geht nicht um Mobilität. Und das ist etwas, wo ich sage, das reine Elektroauto ist überhaupt keine Lösung, bei der ja nur der Antrieb ausgetauscht wird. Plus, es gibt überhaupt keine kleinen Elektroautos. Das ist ja meine Lösung, wo ich sage, okay, da kann ich einen Haken hintermachen, dass man die noch braucht. Diese Dinger, die hier stehen, die zum Teil ja Tausende von Euro sogar Förderung bekommen, diese Plug-in-Hybride, das ist für mich Dreck am Stecker. Also, die werden meist fossil gefahren und sind überhaupt kein Teil der Lösung, sondern Greenwashing. Und da meine ich, diese Kaufprämien überhaupt nicht verändern in dem Sinne, dass Leute darüber nachdenken, kaufe ich mal ein kleineres Auto, sondern sie pushen eher in die andere Richtung.
Ja. Ich komme noch einmal auf deine Webseite. Da habe ich gesehen, dass du die Mobilität im großen Zusammenhang siehst mit Diversität und neuen Arbeiten. Kannst du da vielleicht nochmal erklären, was dieses Dreieck sozusagen oder was das bedeutet?
Leute, die mir bei Twitter folgen, sagen immer, bevor sie mir entfolgen, wieder, ja, Katja, ich finde das ja total spannend, was du zu Mobilität machst, aber sei doch nicht immer so politisch. Und dann denke ich immer, serious? Also wie soll das gehen, ohne politisch zu sein? Weil das System, was wir ja gerade haben, das ist total ungerecht. Also ich bin eine unglaubliche Gerechtigkeitsfanatikerin. Und es ist auch manchmal für mich von der Lebensqualität nicht so gut, aber immer, wenn ich vor die Tür gehe, werde ich so ein bisschen grell, was draußen los ist. Ich habe vorgestern einem älteren Herrn geholfen, obwohl es ja eigentlich Physical Distancing ist, aber der war mit einem Rollator unterwegs und kam über so Gehwegplatten nicht drüber. Und das sind so Sachen, die machen mich fuchsig. Diversität heißt für mich nicht nur Frauen und Männer, obwohl das auch was Wichtiges ist. Also genderrelevante Mobilität zum Beispiel hat viele unsichtbare Wege, weil Frauen, und das ist leider immer noch so, es hat Corona auch gezeigt, dass es vor allen Dingen Frauen sind, die haben unsichtbare Wege, die nicht bezahlt sind, wenn sie Kinder zum Kindergarten bringen, wenn sie ältere Menschen pflegen. Und das ist halt etwas, das ist nicht Automobilität, sondern es ist meist ein Fußweg oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Weil es ist so, wenn nur ein Auto im Haushalt vorhanden ist, dann ist es meistens das des Mannes, der ist auf der Arbeit und da steht das Auto dann 9 Stunden rum und die Frau macht ihre ganze andere Mobilität irgendwie anders, also multimodal. Das ist für mich der eine Aspekt von Diversität. Der andere Aspekt von Diversität heißt aber, Konzerne sollten mit Startups zusammenarbeiten. Sie sollten nicht selber zu Programmierern werden oder selber irgendwelche Techniken entwickeln, die es schon am Markt gibt. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler, den auch die AutobauerInnen machen. Hier in Hamburg fährt Moja. Das ist so ein On-Demand-Ride-Pooling, den kannst du per App bestellen. Das ist etwas, was momentan noch parallel zum ÖPNV fährt, was mir nicht gefällt. Aber was ist mit Moja? Moja wurde von Volkswagen gemacht, ist nicht barrierefrei. Da kommen noch nicht mal ältere Menschen mit Krücken oder so rein, weil es halt einen hohen Einstieg hat. Das wäre halt im öffentlichen Nahverkehr nicht passiert. Deswegen sage ich, baut ihr mal eure Autos, aber versucht nicht ÖPNV zu sein, weil das könnt ihr auch gar nicht. Ihr habt die Kernkompetenzen nicht. Also ich würde gerne alle entlasten, alle sollen sich wieder auf die Kernkompetenzen konzentrieren und diese Diversität dann zusammenbringen. Und neues Arbeiten, ja, das haben wir jetzt in der Pandemie gemerkt. Auf einmal ist es möglich, dass viele Leute im Homeoffice bleiben. Die ganzen Controlletti-Chefs und Chefinnen wurden gezwungen, zu akzeptieren, dass ihre Mitarbeitenden von zu Hause arbeiten und es hat funktioniert. Also das hat für mich gezeigt, dass vorher einfach ein Unwillen da war. Also auch mein Ex-Chef, der hat immer gesagt, sie sind ja auch selten im Büro. Ich habe mir halt gedungen, als Abteilungsleiterin freitags einen Homeoffice-Tag zu machen, um strategisch arbeiten zu können, zu Hause in Ruhe. Und da war für ihn immer gleich schon, ich war physisch nicht präsent, also arbeitet sie nicht. Und das ist so etwas, wo ich gerne mitnehmen würde, dass neues Arbeiten zum Beispiel auch bedeutet, wo arbeiten wir denn eigentlich? Gibt es vielleicht Coworking auf dem Land? Kommen wir nur noch zweimal die Woche ins Büro und verursachen wir weniger Wege? Hm.
Weil du bist in Hamburg, hast du einen Überblick darüber, ob der Verkehr in Hamburg immer noch zunimmt oder die Anzahl der Kfz-Zulassungen? Oder ob der,
also ich glaube,
ob es abnimmt?
Ja. Ich glaube tatsächlich, das ist gerade eine spannende Phase. Weil ich habe gelesen, auf dem Land zu leben wird auch schon wieder teurer, weil die ganzen StädterInnen jetzt das Landleben in der Pandemie für sich entdecken, weil sie halt in ihren Räumlichkeiten hängen, die in der Stadt natürlich recht beengt sind. Ich bin gespannt, wie sich das verändern wird. In Hamburg ist es so, was ich sehr spannend fand, ich hatte einen Talk mit Agnes Tjarks, der ist hier Verkehrs- und Mobilitätswende-Senator. Der hat gesagt, der Autoverkehr ist nicht zurück auf 100%. Das würde zwar immer erzählt werden, das stimmt aber einfach nicht. Also ich finde immer total interessant, hinter diese Narrative zu gucken, die immer, auch ÖPNV ist eine Virenschleuder, gibt es ja immer wieder. Ist auch Quatsch, gibt es überhaupt keine Belege für. Ich will auch gar nicht vermuten, woher diese Narrative kommen. Mhm. Aber ich gucke da immer gerne dahinter. Und ich glaube, in Hamburg ist es tatsächlich so, dass die Stadt wächst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das wächst damit automatisch auch der Kfz-Verkehr, weil die Leute ihre Autos mitbringen. Ich glaube, der Moment, ein Auto abzuschaffen, ist wirklich ein krass emotionaler. Also ich glaube, das ist wirklich, also da stellen sie sich den lieber hier ein paar Wochen lang hin. Ich habe auch immer wieder im Frühjahr Menschen, die überbrücken müssen, weil die Batterie leer ist, weil sie die nicht benutzt haben, die Autos. Aber irgendwie ist da ja was, dass sie es nicht abschaffen, dass sie es wirklich nicht schaffen, auszusteigen. Und da glaube ich, brauche es diese positive Irritation, dass auf einmal Parken ein bisschen Geld kostet und man vielleicht schaut, okay, was kostet mich diese Karre eigentlich, die ich überhaupt nicht mehr benutze?
Und sag mal, hast du ein Gefühl dafür oder vielleicht sogar Zahlen oder Erfahrungen von deinen Panels oder so, ob junge Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche dieses Auto nicht mehr, das nervt mich und ich habe es jetzt auch eingesehen und so, oder das ist ein Prozess, durch den Rüdiger und ich auch gegangen sind die letzten Jahre. Wie ist es, wenn jetzt jemand gerade seinen Führerschein macht so und 20 ist und oder 18 oder vielleicht auch diese Unabhängigkeit, die mit dem Auto kommt? Ist da die Bereitschaft geringer geworden, sich Autos zu kaufen oder Auto zu fahren, oder ist die nach wie vor genauso hoch, als wenn wir damals in unseren Straubing, Siegen, Lingen, wo wir auch herkommen, den Führerschein gemacht haben?
Ich glaube, auf dem Land, das muss man auch ehrlich sagen, ist es immer noch ein Ding, das Freiheit bedeutet. Ich war jetzt gerade 2 Monate bei meinen Eltern und da reißen gerade die zweiten Generationen die Mehrfamilienhäuser ab und bauen Einfamilienhäuser mit Gärten des Grauens, diese Schottergärten. Und dann gibt's 4 Stellplätze vor einem Haushalt. Und das ist natürlich für mich ein Zeichen, auf dem Land ist das auch immer noch, die sind auch super fett, die Dinger. Da fällt mir was ein. Das schlimmste Herzbrechmoment hatte ich, als immerhin ein kleines Mädchen, aber in einem Elektroauto sitzend, mit dem Papa spazieren fuhr. Also der Papa ist hinter ihr gelaufen und sie hat mit einem unglaublichen Geräuschpegel dieses Auto fahrend, ist sie immer einmal am Tag, also es war ein Weihnachtsgeschenk wahrscheinlich, an unserem Haus vorbeigefahren. Und das fand ich so furchtbar, weil dieses Kind das sicherlich irgendwie cool fand, aber es hat sich nicht bewegt. Ich habe in meiner Bubble mal gefragt, das Ding hat 500 Meter Reichweite, wird irgendwann in der Ecke stehen, Umweltschmutz. Und also war für mich so dieses Symbolbild von, was das Auto echt noch bedeutet. Und ich glaube, auf dem Land ist es wirklich was anderes. In der Stadt machen die Leute auch immer noch Führerschein, aber sehr viel später. Weil ich glaube, das ist mittlerweile so teuer, dass es wirklich eine richtige Anschaffung ist. Ich glaube, wir alle in unserer Generation haben das immer noch so geschenkt bekommen oder mussten zumindest so die Hälfte dazu tun. Ich glaube, die machen das aber auch zum Teil, und das habe ich leider auch mitbekommen, bei bestimmten Stellenausschreibungen steht halt immer noch Führerschein dabei, ne? Also es wird bei bestimmten Jobs ja auch immer noch vorausgesetzt, dass du mobil bist und deine eigene Mobilität mitbringst. Und die Leute ziehen ja auch immer mehr irgendwo hin, also Wohn- und Arbeitsort, das wird ja immer mehr auseinandergerissen, auch durch das Auto. Also deswegen warne ich davor, da schon von einem krassen Trend zu sprechen. Ich merke aber durchaus, durch die Diskussionen, die ich habe und so, dass Deutschland da auch ein bisschen hinterherhinkt. Ne? Also das ist natürlich eine Autofahrernation hier.
Hinken da auch Männer hinterher? Ich mal ganz blöd, einfach nur, wenn ich auf meine letzten 30 Jahre Beziehungsgeschichte zurückblicke. Da hatten eigentlich keine meiner Freundinnen ist aktiv Auto gefahren. Also manche hatten gar keinen Führerschein, aber die hatten auch gar kein Interesse irgendwie dran. Also ist es immer schon ein Thema, wo der Mann so ein bisschen mehr an dem Statussymbol oder ist es ein Vorurteil?
Nein. Es gibt immer wieder statistische Erhebungen, dass Frauen zum Beispiel, wenn sie Autos kaufen, sehr klein kaufen. Also das ist ja auch, so ein Frauenauto, da hat man ja, wenn man den Begriff hört, hat man ja auch den Fiat 500 oder andere kleine Autos. Ich glaube, Frauen sind pragmatischer. Das ist was ich schnell parken will, wo ich schnell irgendwie einsteigen, benutzen und wieder aussteigen will. Ist aber auch, muss man zugeben, meistens der Zweitwagen dann. Und es gibt diese SUV-Muttis, wie es so böse heißt. Das ist halt auch eine Klientel der Wohlverdienerinnen, wo die Frau auch sich so ein bisschen was einkauft. Also ich glaube, das ist etwas von Lebensstil, das ist etwas von Gruppen, in denen du dich bewegst. Und das ist sehr unterschiedlich. Und ich glaube, auch in einer Stadt wie Berlin, wo der Autobesitz sehr gering ist, sind auch ziemlich viele uneitle Karren unterwegs. Also ich glaube, es zeigt auch davon ab, was du verdienst und was du dir leisten kannst. Und der größte Dorn im Auge ist ja das Dienstwagenprivileg. Und da muss man ja zugeben, da habe ich auch mal Umfragen bei Twitter gemacht, dass die Leute auch zugeben, sie kaufen immer größer, als sie privat kaufen würden, weil es natürlich auch so ein bisschen so ein Status ist. Und ja, da schließt sich der Kreis dann, dass es immer noch so ist, dass das Auto sehr emotional ist. Ne?
Auf der anderen Seite kann man vielleicht aber auch mutmaßen, dass die Frauen deshalb sich nicht so viel Führerschein gemacht haben, nicht so viel fahren, nicht so viel Autos gekauft, nicht so viel große Autos, weil ihnen natürlich das Patriarchat irgendwie auch eingeimpft hat über fast 100 Jahre, dass das eher deren Job ist irgendwie. Also das ist wahrscheinlich auch ein Aspekt. Ne? Das ist nicht nur die Bescheidenheit oder Zurückhaltung oder das mangelnde Interesse an der Mobilität, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Erbe des Patriarchats, oder?
Die steigenden Zulassungszahlen kommen unter anderem daher, dass Frauen arbeiten jetzt, dass sie auch eine Berufsmobilität haben, dass Frauen nicht mal ihren Mann fragen müssen, ob sie Führerschein machen dürfen. Das war ja auch eine Zeit lang so. Also ich glaube, sogar meine Mutter hätte es theoretisch noch machen müssen mit meinem Vater. Und das sind alles so Dinge, die natürlich damit reinzahlen. Natürlich verstehe ich auch, wenn Frauen sagen, wenn ich jetzt hier die Erste bin, die auf Abteilungsleiter, das kann ich aus meiner eigenen Geschichte erzählen, ich wollte kein Auto. Ich bin Abteilungsleiterin geworden, mein Chef so, ja, und welches Auto wollen Sie haben? Ich so, was soll ich mit dem Auto? Ich stehe hier für neue Mobilität, wie irrsinnig ist das denn? Ja, das gab's ja noch nie. Ja, was wollen Sie denn? Ich so, Bahncard 100. Und da war das damals noch nicht möglich, steuerlich abzubilden. Ich habe also auf Geld verzichtet, weil ich diese Karre einfach auch nicht haben wollte. Und das war was, wo ich gedacht habe, das System ist so kaputt, dass da Leute echt angereizt werden. Ich habe letztlich auf Geld verzichtet, ja.
Eine Bahncard 100 kommt ja letztlich den Arbeitgeber theoretisch würde es Ihnen ja billiger kommen als so ein Betriebsauto, aber wenn er es natürlich nicht absetzen kann, dann nicht.
Genau, das war genau der Punkt.
Der völlig irre. Wow.
Sag mal, mir ist eben noch ein Gedanke gekommen. Wir haben gerade kurz kam das Wort Führerschein. Ist es, wenn man eine Mobilitätswende machen will, vielleicht wäre es vielleicht auch nötig, mal über den Führerschein an sich nachzudenken? Weil klar, Autofahrer müssen einen Führerschein machen, aber fühlen sich andere Verkehrsteilnehmer vielleicht manchmal auch so ein bisschen als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse, als Radfahrer, Fußgänger, ganz einfach, weil die Autofahrer, weil sie eine Ausbildung gemacht haben, sich per se besser auskennen?
Oi, also das ist, ich finde, Rowdy ist Rowdy. Also ich finde diese Diskussion bei Twitter immer unsäglich, wenn es um Radrowdys geht, weil ich glaube, die sind genauso beschissen unterwegs, wenn sie Auto fahren oder zu Fuß. Ja. Ich glaube, das schlechte Benehmen ist immer noch im Menschen verankert und nicht im Verkehrsmittel. Aber das Auto ist natürlich total krass sicher für denjenigen und diejenige, die drin sitzt. Ja. Also diese Sicherheitsaspekte, die mir immer wieder gespiegelt werden, die tollsten Diskussionen habe ich. Wenn ich Kinder, also ich frage manchmal, wenn ich unterwegs bin, und Kinder sehe, die gerade lernen, wie man sich in der Stadt bewegt, dann fotografiere ich die so, dass man sie nicht erkennen kann natürlich, aber ich zeige sie in ihrer Welt, wie sie halt, ich habe gelernt, das nennt man die Schildkröte, wenn sie durch zwei Autos durchgehen, also in der Lücke, und deinen Kopf so ganz langsam rein in den Straßenraum stecken, um zu gucken, ob sie rübergehen können. Also ein total devotes Verhalten. Dann stelle ich sowas rein, die erste Gruppe Männer, und es sind wirklich Männer, erklärt mir, Katja, das sieht jetzt so krass aus, weil du hast es aus einem bestimmten Winkel fotografiert. Einige sagen sogar, ich hätte das gefotoshoppt. Und die dritte Fraktion Männer erklärt mir, dass in dem Auto links sind aber die und die Sicherheitstechniken verbaut und in dem Auto rechts das und das. Wo ich sage, Leute, es geht mir überhaupt nicht um Technik. Es geht mir darum, wie dieses Kind den Stadtraum wahrnimmt. Plus, dass ich gelernt habe, die Sicherheitstechnik ist in deutschen Autos nicht von Beginn an drin. Du musst sie dazu kaufen. Das sehen wir ja beim LKW-Abbiegeassistenten. Da scheuen Logistikfirmen 1.700 bis 2.000 Euro Ausgabe bei einem riesigen Ding, das Menschenleben retten würde. Und das ist sowas, wo ich immer wieder davor warne, dass Technik nicht alles lösen kann. Also das ist immer noch etwas, wo ich glaube, dass eigentlich wichtig wäre, dass wir uns im Straßenverkehr in die Augen gucken. Das kannst du aber mit Menschen nicht mehr, die in einem SUV sitzen. Als Radfahrende ist für mich dieser Terrortruck von Elon Musk schon längst auf der Straße. Weil ich darf eigentlich nur mit 1,50 Meter überholt werden, Abstand, das hält doch niemand ein. Weil dann müsstest du eigentlich in Hamburg ein Spittel hinter mir bleiben, weil du ja in den Gegenverkehr sonst kommst. Also ich glaube, diese Führerscheingeschichte sehe ich eher andersrum. Ab wann verliert denn jemand endlich mal den Führerschein? Also ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Es gibt so viele Verkehrstote in den Städten auch, aufgrund der Tatsache, dass das Schwache nicht geschützt wird. Es hat keinen eigenen Raum. FußgängerInnen und RadfahrerInnen, das sind ja Menschen, die gefährdeter sind. Und dann reden wir lieber darüber, die müssen alle einen Helm tragen. Also ich glaube, wenn du vom Auto überrollt wirst, dann nützt dir auch der beste Helm nichts. Sondern ich würde lieber darüber sprechen, ab wann ist jemand wirklich in der Lage zu sagen, dieser Mensch muss den Führerschein entzogen bekommen, weil er ist jetzt schon mehrfach aufgefallen und er darf einfach nicht mehr im Straßenverkehr sein.
Ja, und Fahrrad-Amok-Fahrer wären auch nicht ganz so gefährlich wie Amok-Autofahrer.
Ja, genau.
So, Rüdiger, hast du noch was?
Ich hätte eine Schlussfrage vielleicht noch. Ja, sehr eine gerne. Zum alles zusammengefasst. Schaffen wir die Mobilitätswende? Siehst, wie guckst du denn in die Zukunft? Eher optimistisch oder pessimistisch?
Ach, ich bin da irgendwie, stehe auf mein Thema. Das erste schon seit fast 15 Jahren, vielleicht sogar länger. Und habe das Gefühl, im Moment ist ein Momentum, was leider nicht schön ist, weil wir ja nur noch wenige Jahre haben, diese Klimakrise abzuwenden. Ich selber habe keine Kinder, setze mich aber für Kinder ein. Das sorgt auch für Irritationen. Also ich merke, dass Mobilitätswende ganz viel eher gesellschaftlicher Wandel ist und Fairness und Inklusion und andere Dinge. Und vor allen Dingen würde ich gerne einfach, dass jeder Mensch wählen kann, wie er unterwegs ist. Also was wir vorhin hatten, auf dem ländlichen Raum gibt es, glaube ich, sehr viele Menschen, die sagen, ich würde diese 1,5 Stunden, die ich in einem Auto sitze und ein Lenkrad festhalte, eigentlich viel lieber anders verbringen, aber ich kann nicht anders. Und ich glaube, da gibt es eine große Masse an Menschen, die eigentlich spüren, dass da ziemlich viel Chancen auch drin liegen, nicht mehr so autozentriert zu denken. Und da bin ich ganz optimistisch, dass das irgendwann auch verstanden wird, dass das kein Verzicht ist, sondern ein Gewinn. Und dass wir eine Gesellschaft sind, die solidarisch sein sollte. Und vor allen Dingen mit denen, die schwach sind und die nicht viel verdienen, die prekär verdienen, haben nur noch zu 50% ein Auto, weil es einfach mittlerweile wirklich ein doch relativ luxuriöses Konsumgut ist. Und da habe ich Bock, da die Anwältin zu sein und zu sagen, ihr könnt euren Hyperloop da planen, aber ich mache jetzt hier erstmal Busse und Bahnen, weil da helfe ich ad hoc Menschen und das ist mir lieber, als immer nur in die Zukunft in 40 Jahren zu schauen.
Fantastico. Und ja. Vor allem, dass man dann, dass es auch kein Argument mehr sein darf, zu sagen, ach, ich fahre einfach gern Auto.
Ja, genau. Und ich habe die Freiheit zu. Da können wir noch einen ganzen Podcast zu machen, was eigentlich Freiheit bedeutet, wenn du die Freiheit anderer Menschen einschränkst.
Ja, das kann man, da kann man eine Reihe machen. Also, willst du noch was loswerden? Weil ansonsten, wir sind bedient. Im Positiven. Ja. Wir sind im positiven Sinne, aber da war auch viel dabei.
Katja hat den Brennerpass zerstört.
Nein, weißt du, nein, alles gut. Sachen dabei, über die ich jetzt also noch so nachdenke. Also gerade also Gehwege, Mobilität, ältere Leute und so. Ja, weiß nicht. Wie sagt man? Food for thought.
Ja, sehr gerne.
Durch dieses Gespräch.
Nee, alles gut.
Okay. Du, dann wünschen wir dir ein maximal, immobilen Tag. Nein, Quatsch. Ein maximal schadstofffreien Tag.
Ja.
Sehr schön.
Ansonsten, wer sich weiter mit dir und beschäftigen will, auch podcast-technisch. Du hast einen Podcast, der heißt She Drives Mobility. Den findet man überall da, wo es Podcasts gibt. Man kann dir auf Twitter folgen unter, steht da Klavitter? Ja. Genau, noch irgendwas, was man von dir sich angucken kann, sehen kann, gucken kann?
Ja, Oma ist auch bei YouTube mittlerweile. Also ich mache mittlerweile seit der Pandemie meine Podcasts auch zum Teil als Video. findet man alles. Also das wäre ja natürlich hochprofessionell, wenn man Sheet Rise Mobility eingibt, überall zu finden. Ja.
Sehr gut.
Drop it like it's hot. Wir verlinken dich und bedanken uns und könnt mir vorstellen, dass wir dich wieder mal einladen und mal gucken, was sich im Jahr getan hat.
Oh, ja.
Okay. Mach's gut, Katja. Ja, schönen Tag.
Schönen Tag euch. Ciao.
Tschüss. Danke.